Ich habe wirklich mein Publikum geliebt und habe über 3000 Lesungen. Mehr kann ich nicht anbieten. Durch den Tod von Freunden und Verwandten gehen die Hürden weg vor dem Abgrund. Ich habe ein fantastisches Gedächtnis, also ohne Angeberei, aber ich merke, wie das reduzierter wird. Dass man ein erfülltes Leben nicht erfüllter machen kann, so wie ein Glas. Also irgendwo gibt es eine Grenze auch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Julia Schnitzlein mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Rafik Shami. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Herr Shami, meine erste Frage ist immer die gleiche. Wann haben Sie das letzte Mal über Ihren eigenen Tod nachgedacht?
Vor kurzem, als ein Freund plötzlich starb. Der war zu Hause und der fiel um und er war auf der Stelle tot. Man hat versucht, ihn zu retten, aber das ging nicht. Der blieb im Koma und dann haben die das aufgegeben. Das ging nicht mehr.
Und was haben Sie gedacht?
Viel habe ich gedacht. Also ich werde 3 Sendungen mit Ihnen für zu kurz finden, weil das wirklich mich sehr beschäftigt hat. Also ich habe den Tod von Verwandten, von geliebten Menschen begleitet, aus der Ferne, weil ich nicht nach Syrien fahren darf. Ich lebte im Exil und da musste ich miterleben, wie meine Mutter ihre letzten Tage verbracht hat, wie mein Vater plötzlich starb. Also das ist, die Frage hat mich immer beschäftigt. Und jetzt, komischerweise, ich habe das einmal geschrieben, durch den Tod von Freunden und Verwandten gehen die Hürden weg vor dem Abgrund. Man wird geschoben nach vorne, also es gibt kein Rückweg. Es gibt diese nicht. Ne?
Es gibt ja auch so diese Aussage, dass wenn die eigenen Eltern sterben, dann merkt man, man ist der Nächste an der Reihe, weil die Generation vorher verschwunden ist.
Ja, ich habe mich versteckt unter meinem älteren Bruder. Und dann ist er weg, jetzt bin ich nackt da vor dem Tod. Und daher beschäftigt mich diese Frage. Es ist auch wichtig, auch zu wissen, dass ein Leben endlich ist und nicht unendlich. Also dieser alte Traum der Menschheit ist eine pure Dummheit eigentlich. Ewig leben. Also es gibt viele Geschichten darüber, wie miserabel das Leben ab einer bestimmten Schwäche, ab einer bestimmten Altersstufe und so weiter, dann wird das halt umkippen.
Aber ich meine, der Traum vom ewigen Leben, der geht ja meistens auch von einem gesunden ewigen Leben aus.
Ja, das ist der Brunnen ist nicht da. Also der Jugendbrunnen ist nicht da. Entweder kriegen Sie das oder das andere. Das geht nicht beide. Das ist reiner Egoismus. Man will nicht nur ewig leben, sondern immer frisch und jugendlich sein. Das geht nicht.
Ich überlege gerade, ob ich Sie erst vorstelle oder nochmal nachhake, aber ich glaube, ich möchte noch eine Sache gleich dazu sagen, bevor ich Sie den Hörerinnen und Hörern vorstelle. Aber ich habe ja gelesen, dass Sie auch in einer guten Ehe leben, sage ich jetzt mal. Und das heißt also sozusagen Liebe kennen. Und gerade wenn man die Liebe kennt, dann ist der Traum von der Unendlichkeit vielleicht doch besonders präsent. Und man denkt, weil das will man ja wirklich nicht, dass es aufhört.
Also das Gerücht stimmt. Also ich habe Glück, dass ich Ruth kennengelernt habe. Wir waren beide reif genug zu sagen, wenn man einander liebt, dann muss diese Liebe gepflegt werden, damit sie von Dauer wird. Und ich genieße mit ihr den Tag. Wir sind beide sehr beschäftigt, aber jede Sekunde, wirklich jede Minute versuchen wir zu genießen, das Leben zu genießen, nicht nur Aufgaben zu erfüllen. Aber lieber nehme ich das an, dass ich ein normaler Tod ist, aber ich habe schon einen Platz neben ihr bestellt. Ob in der Hölle oder im Himmel, möchte ich mit Ruth sein.
Über die Hölle und den Himmel wollte ich Sie nachher auch noch was fragen, aber jetzt löse ich doch mein Versprechen ein und stelle Sie noch ein bisschen ausführlicher vor für alle, die Sie nicht so genau kennen. Rafik Shami ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands. Er kam 1971 von Syrien nach Deutschland und sprach damals noch kein Deutsch. Mittlerweile sind seine auf Deutsch erschienenen Romane in 34 Sprachen übersetzt. Eines seiner Bücher heißt Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick. Es ist schon ein bisschen älter, aber ob das immer noch eine Art von Selbstbeschreibung ist, kann er uns vielleicht gleich noch sagen. Zuletzt erschien von ihm der Roman Wenn du erzählst, erblüht die Wüste im Hansa Verlag. Die Erzählung Der verliebte Teufel, wie die Liebe einen kleinen Teufel engelhaft machte in der Edition Chrismon. Und der Essay Gegen die Gleichgültigkeit im Schiller und Mücke Verlag. Herr Shami schreibt also Erzählungen, Romane, Essays, ist ein vielgehörter und gern gesehener öffentlicher Intellektueller, würde ich sagen. Nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die freundliche Einladung und die noch freundlichere Begrüßung.
Rafik Scham ist ja ein Pseudonym. Man kann es übersetzen mit Freund aus Damaskus. Warum haben Sie sich damals ein Pseudonym gegeben, als Sie sich dafür entschieden haben?
Das ist simpel. Ich habe im Untergrund geschrieben, gegen das Regime. Deshalb musste ich das Land dann verlassen. Und ich habe Angst, dass mit dem ersten Schlag meine Familie getroffen wird. Denn ich habe immer Angst um meine Eltern, meine Geschwister und so, dass sie in Verruf geraten oder sowas oder blamiert oder beleidigt werden. Und dann habe ich mir einen Namen gewählt, der ja passt. Ich liebe Damaskus sehr und Damaskus ist eine liebenswürdige Stadt wie Rom, wie Hamburg, wie Berlin, wie Wien, auch sehr, sehr viel Ähnlichkeiten mit Wien. Und Rafik bedeutet wirklich der gutherzige Begleiter, das später wurde zu einem Begriff von Freund und die Sozialisten haben genommen als Genosse, also Wegbegleiter, Genosse, Gutherziger. Fand ich ganz toll. Also, und ich kann meine Sippe nicht ausstehen. Also, ich hieß Fadel mit Nachname. Das heißt erstmal tugendhaft, was ich nicht war. Und in der Schule, bei jedem Fehler, machten sich die humorlosen Lehrer so lustig über den Namen. Tugendhaft, das ist nicht tugendhaft, was du machst. Und außer meiner Familie und ein paar Tanten und Onkel mag ich diese Sippe nicht. Das ist ja in Arabien ein Fessel. Die Sippe fesselt die Menschen, die ist antidemokratisch, antifreiheitlich. Du musst gehorchen wie in einer Pyramide, dafür bekommt man Geborgenheit. Und das wollte ich, diese Geborgenheit, nicht mit dem Preis, dass man sklavisch gehorcht. Und daher war mir der Name Rafik Scham sehr sympathisch und sehr zugänglich. Und mein Glück war, dass er auf Deutsch aussprechbar ist. Also wenn ich Abdullah Abdurrahman mich genannt habe, das kann kaum ein Deutscher aussprechen. Aber Rafik Scham, das ist doch aussprechbar.
Dann hat es zwei Gründe gehabt. Einerseits, dass Sie eben nicht erkannt werden wollten, weil Sie im Untergrund geschrieben haben, aber auch, weil Sie mit Ihrer eigenen Herkunft gefremdet haben.
Richtig. Und auch, ich dachte, ich wollte ja Chemie studieren und Professor werden oder so. Ich habe gedacht, das kannst du als bürgerlicher Beruf ausüben, das andere als Schriftsteller. Also nicht jetzt aus Angst. Ich begriff schnell in den ersten Wochen schon in Deutschland, dass ich hier in einem neuen Land lebe, der mit Freiheit und Demokratie gesegnet ist. Also brauche ich keine Angst. Ich habe nur das geschrieben, was die Geschichte oder ein Essay braucht, nicht was der Zensor erlaubt. Das musst du in Syrien, das müssen Sie in Syrien im Hinterkopf immer halten. Und das reduziert die Schönheit der Literatur.
Aber Rafik Scham ist ja bis heute ein Künstlername. Ja. Sie heißen eigentlich Fadel mit Nachnamen, ja, immer noch. Und wie ist das so für Sie? Mit welchem Namen fühlen Sie sich mehr angesprochen?
Rafik Scham, denn über Fadel kriege ich nur die Steuer und die Strafzettel, weil das Auto ist auf meinem bürgerlichen Namen und so. Aber ansonsten alle Post, Gott sei Dank in Deutschland steht das auf dem Ausweis. Also ich habe einen deutschen Ausweis, ich bin deutscher Staatsbürger seit über 30 Jahren, 40 Jahren. Und da steht hinten der Künstlername. Das heißt, wenn Empfänge gibt und kontrolliert wird, manchmal treffe ich die Ministerpräsidentin von der Pfalz, da wird man kontrolliert. Und da zeigen sie, dass sie den Rafik Scham sind. Also. Und das ist eine Gnade in Deutschland. Da kann man auch Honorare darauf, kann man Steuer bezahlen und so weiter. Alles mit dem Künstlernamen. In vielen Ländern ist das nicht erlaubt. Und Fadel ist gut, schön und gut, aber das interessiert mich nicht mehr.
In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, das Ihre Frau mit Ihnen geführt hat, habe ich gelesen, dass sie auch Rafik sagt zu ihm, zumindest im Interview.
Ja. Die sagt das so, vor allem wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Also sie ist sehr geübt, sie ist eine große Künstlerin. Also. Und ich will nicht dauernd begründen, ich heiße bürgerlich Fadel und jetzt, nein, das ist so. Und ich mag den Namen sehr, also das ist ja ganz klar.
Ich habe auch deswegen so danach gefragt, weil eins unserer Themen ist ja der Sinn des Lebens und dazu gehört natürlich auch mal, wie versteht man sich selbst? Was für eine Identität gibt man sich? Und so ein Name macht ja viel aus. Sie haben selbst schon gesagt, Sie haben sich damit auch abgegrenzt von Ihrer Herkunftsfamilie, von Ihrer Sippe. Und dann haben Sie sich auch so einen freundlichen Namen gegeben, Freund aus Damaskus.
Ja.
Das ist ja auch vielleicht eine Selbstbeschreibung. Sie wollten ja auch vielleicht ein Freund sein.
Das bin ich auch bis heute. Ich bin wirklich der Meinung, dass wir mit Freundlichkeit gar keine Verluste machen. Also ich sage das immer, ein Lächeln kostet auch nichts. Ne? Also, aber er öffnet eine Tür, öffnet ein Herz. Und ich bin der Freund aus Damaskus. Also, und während das andere, also mein Vorname Suhail bedeutet ein Stern, also das ist nicht schlecht, aber Fadel will ich nicht.
Sie haben von Ihrer Sippe schon gesprochen, also Sie kommen aus einer christlichen syrischen Familie. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie haben Sie das Christentum als Kind kennengelernt? Was für eine Art von Gläubigkeit war das, aus der Sie kommen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, wirklich, ohne jetzt Sie zu loben. Das ist anders, wenn man in Syrien lebt und vor allem noch mehr, wenn man in Damaskus lebt, wo Orte verbunden mit Namen in der Geschichte des Christentums, da wurde Paulus geheilt, da ist er geflüchtet über die Mauer, das ist meine Gasse. Also ohne Übertreibung. Wir haben gespielt manchmal, da kamen Touristen, sagte auf Englisch, wo ist die Pauluskapelle, wo er gerade außen, dann links und spielten wie weiter. Das ist ja, man lebt in dieser Atmosphäre. Und das ist das eine. Das andere, ein Christ sein heißt nicht nur religiös, sondern auch Identität in einer Minderheit. Sie spüren das in Deutschland nicht, das haben sie nicht nötig. Das sind alle Christen fast. Also, aber in Syrien gehöre ich der 10%igen Minderheit. Jetzt ist es noch weniger geworden durch die Kriege. Und das ist ein Stück Identität, dass man sich öffnet. Und meine Gasse ist Mauer an Mauer mit den jüdischen Vierteln. Und da gab es Jesiden, da gab es Kurden, da gab es Armenier, die geflüchtet sind nach dem Massaker. Dann öffnet man sich ganz langsam und bemüht sich, und das ist ein bisschen stressig, bemüht sich immer anständig vor den Muslimen zu sein. Das war der Komplex meines Vaters. Und da bestand er drauf, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und ihm erstmal das Evangelium vorerzählen, damit er Taschengeld gibt. Der war so streng, katholisch, und dann haben wir ihn ausgetrickst. 4, 5 haben gespielt vor der Kirche und einer hat das Evangelium gehört und hat ihm mitteilt, heute war Jesus bei Lazarus, hat er rausgeholt aus dem Grab und so weiter. Und dann sind wir gerannt zu unseren Eltern und haben kassiert. Ne? Also das ist auch ein Stück Reaktion auf die Strenge. Ich habe Jesus also immer bewundert, ein mutiger, also wirklich einzigartiger Mensch, der trotz Mut und Wille zum Verändern immer friedlich geblieben ist. Liebet eure Feinde. Also wenn ich das gerne, manche Bischöfe und manche Patriarchen, die Waffen gesegnet haben, sage ich, ihr seid keine Christen.
Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ihr Vater ist aber dann nicht selbst mit in die Kirche gegangen, sondern hat nur Sie geschickt. Nein,
der ist gegangen.
Hätte er gegangen. Gesehen, ob Sie dabei waren. Dann konnten Sie nicht.
Er ging zu anderen Zeiten, weil er Bäcker war. Mhm. Er war Bäcker und Nachmittag gab es extra einen Gottesdienst für die Handwerker und so weiter. Nein. Und er hat ein Buch. Er hat ein Büchlein, wo die Evangelien datiert sind. Mhm. Am Dienstag, der hatte das nachgeschlagen. Also nein, der war raffiniert. Der war ein belesener Mann, also der hat eine Mini-Bibliothek, aber ganz effektive. Und der war sehr religiös. Der hatte meinen Bruder geschickt ins Kloster. Mein Bruder ist abgehauen, hat mich ins Kloster geschickt, um Pfarrer zu werden. Da bin ich sehr krank geworden, Meningitis, also eitrige Meningitis. Es war sehr sadistisch in diesem Kloster, also mit Knien und mit nur Französisch reden. Und kein.
Wie alt waren Sie da?
10 bis 13, 3 Jahre habe ich das ausgehalten. Und wehe Ihnen, Sie sprechen ein Wort auf Arabisch, dann müssen Sie, bekommen Sie ein Signal. Signal heißt das so ein Stück Holz mit S. Und da müssen Sie ausspionieren, wer redet auf Arabisch, dann stecken Sie ihm das zu. Also die haben uns wirklich gedrillt, wie wir einander petzen, statt einander lieben. Und wer zu Abend das immer noch hat, nimmt sein Abendessen kniend.
Es wurde Aramäisch gesprochen oder Französisch? Oder
Französisch oder Arabisch? Also Aramäisch wird kaum gesprochen.
Na, ich meine, in der Schule, wo man nicht Arabisch sprechen darf.
Nur Französisch.
Nur Französisch.
Ja, nur Französisch. Das war ein Kloster im Libanon. Und ich habe das 3 Jahre ausgehalten und dann wollte ich nicht mehr. Als ich geheilt wurde in einem Krankenhaus in Beirut, hat der Vater gesagt, jetzt bist du ganz gesund und so. Wir gehen, habe ich gesagt, nein, ich will zu meiner Mama. Nein, ich will nicht. Sagt er, warum? Habe ich gesagt, die schlagen uns und ich will das nicht mehr. Und dann hat er wirklich akzeptiert. Also so ist es nicht. Ne? Er hat einen Traum, denn bei uns ist man stolz, wenn man einen Sohn als Pfarrer oder als Bischof, er hat mich als Bischof gesehen. Ne?
Und wenn schon, dann schon.
Wenn schon, dann schon. Und ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich habe das gehasst. Dieses Kloster habe ich wirklich gehasst. Ich bin jahrelang dann danach nicht mehr in die Kirche gegangen. Das war sowas von brutal. Und dann wurde er historisch bestraft, dass es kaum noch Zugänge hatte. Er musste zumachen. Ich sage schon, nicht nur, die Zeiten haben sich verändert, aber so, wenn die so verfahren, mit kleinen Kindern so umgehen, also dann haben sie eine historische Strafe verdient.
Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen, wie sehr hat auch eine, sag ich mal, christliche Lebensweise oder die Regeln der Religion ihr Leben bestimmt? Hat man darüber geredet, hat man, was man gegessen hat oder wie man sich gekleidet hat? Hat das auch was damit zu tun gehabt mit der Religion oder war das eher so, wie man sich das hier in Deutschland vorstellt, dass es, man hat dazugehört, aber man hat es nicht immer nur nach außen gezeigt?
Nein, das war sehr streng. Meine Mutter war humorvoll, aber sie achtete darauf, dass wir zum Beispiel höflich bleiben, dass wir wirklich nicht so viel Schweinereien machen. Also bei aller ihrer wirklich außergewöhnlichen Freundlichkeit. Mein Vater hat uns kaum erzogen eigentlich. Der war 7 Tage der Woche in der Bäckerei. Er hatte 3 Bäckereien. Also der hatte immer 80 Mitarbeiter, glaube ich, oder so ähnlich. Und irgendwann fehlte irgendjemand immer. Der war immer am Rennen eigentlich. Und kam dann abend erschöpft und hatte sein paar Ratschläge gegeben, aber meine Mutter hat uns erzogen. Also, und die hat, wenn mein Bruder irgendwas getan hat, jemand geschlagen, hat sie gesagt, komm her, das macht man nicht. Ne? Das ist ein Freund und wenn ihr euch gestritten habt, dann bleibt bei der Sprache, nicht mit den Händen. Also das hat sie schon gemacht. Also, das ist das eine. Das andere, sie war auf ihre Art religiös. Die ging in die Kirche, nicht jeden Tag, Sonntag nur, und kam mit den Frauen dann und tranken Kaffee miteinander und sprachen. Also der hat sich wirklich nicht gezwungen, die hat das selbst gemacht. Also. Und das war für uns so etwas vorbildlich. Also. Und die Schule, wo wir waren, hat das etwas verdorben. Das ist die katholische Eliteschule, Patriarcha College hieß das. Und die haben Samstag kontrolliert, dass wir alle beichten und Sonntag alle zum Gottesdienst kommen. Also schön geschniegelt und gebügelt. Und wehe, sie kommen nicht, dann trägt das ein und Montag kriegen sie eine Strafe. Nominelle Strafe, keine Schläge oder sowas. Sondern irgendein Gedicht von Lamartine oder von einem arabischen Dichter auswendig lernen und so. Oder einen Text 5-mal schreiben und so. Und da sind wir hingegangen, aber wir haben uns lustig gemacht da über den Beichtestuhl. Wir haben einander erzählt, was erzählst du heute? Und beliebt war Klauen von Äpfeln, obwohl in ganz Damaskus gibt es keinen Apfelbaum. Ne? Aber wir haben immer, das war die Strafe, die Preisliste war uns bekannt. Ne?
Dann musste aber der Priester muss ja gewusst haben, dass es keinen Apfelbaum gibt. Ja, aber es war ihm egal.
Hauptsache lockert er dich. Ja. Und was haben wir noch gemacht? Also mein Großvater hat mir damals gesagt, mein Großvater ist nie beichten gegangen. Wenn er zu Besuch kam, der war ein reicher Bauer, wenn er zu Besuch kam, sagt an deiner Stelle, wenn er sagt, was haben wir diese Woche gemacht, sagst du ihm, ich habe nichts gemacht, aber ich weiß nicht, was Sie angestellt haben. Ne? Sagt er, Opa, das kann ich doch nicht. Das kann ich doch nicht. Ich war 10 oder meinetwegen auch später, nach dem Rückkehr vom Kloster, war ich 14. Also Entschuldigung. Also. Und daher waren wir nicht begeistert von dieser Strenge in dieser Art. Die Kirche muss voll sein. Also. Nein.
Wie ist das heute? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Sind Sie immer noch katholisch?
Nein, ich bin christlich. Ich bin christlich, weil ich sehr viele harte Kritiken gegen alle Kirchen, weil die den Weg zu Gott verlängern statt verkürzen. Das ist meine These. Wenn man, das lasse ich eine Mutter sagen in einem Roman, ich finde meinen Weg zu Gott. Also das ist nicht, wenn ich eine Sünde mache, dann erzähle ich ihm das. Die ist katholisch. Ich gehe nicht in den Beichtstuhl. Wer ist das denn, der mich erlöst? Also nein. Und deshalb sage ich nein. Ich habe Papst Franziskus am Anfang sehr bewundert und gehofft, dass er radikale Veränderungen gemacht hat, aber der ist jetzt total umgeklammert von allen. Der macht nichts anderes.
Andererseits ist ja das Gegenargument immer, dass man sagt, wer erzählt den Kindern und den Nachwachsenden von Gott, wenn es nicht die sind, die in der Kirche arbeiten, die dafür bezahlt werden, deren ja, Beruf es ist.
Ich habe nichts dagegen, aber die sollen nicht trennen zwischen katholisch und evangelisch und zwischen Juden und Christentum, sondern das soll eine andere Art von Religionunterricht geben, eine Art der Liebe, der Glaube an Gott, der Sanftheit im Leben und der Freundlichkeit. Da habe ich nichts dagegen. Im Gegenteil, das sollen die Pfarrer da machen. Aber nicht so, dass manchmal, also das war, jetzt ist es nicht mehr, Gott sei Dank, eine katholische Frau lehnt es ab, ein katholischer Pfarrer, lehnt es ab, dass Evangelischen in dem Unterricht sind. Wo hat er das gelernt? Ja, deshalb meine ich das. Die sollen neue Programme zur Erziehung der Kinder religiös, in dem die Offenheit, der Glaube, der alle Hürden der Bürokratie überspringt und der Macht überspringt und zu Gott geht. Und nicht jetzt, das werde ich nie vergessen, mein Sohn, also das ist ein bisschen witzig, aber ich erzähle das trotzdem. Mein Sohn Emil hat das geliebt, Ministrant zu sein, weil die Gruppe ihm gefallen hat. Die haben ja sich danach getroffen und manchmal gefeiert miteinander. Und ich habe immer versucht, ich habe nur den Sonntag frei. Ich habe Tourneen von 150 Lesungen. Ich kam Samstag, habe ich meine Familie gesehen, Sonntag konnte ich mich ausruhen, Montag war ich schon wieder unterwegs. Also habe ich ihn versucht zu für Emil, du musst nicht, ne? Du kannst auch hier zu Hause beten. Ich sagte, nein, ich will zum Gottesdienst. Heilige Maria, jetzt, also wir haben keine katholische Kirche, ich muss ihn in die nächste Stadt fahren. Also wir sind zusammen mit ihm in die Kirche gebracht und wir saßen dann da, natürlich, wenn man da die Mühe macht. Und da hatte ein reaktionärer polnischer Pfarrer wirklich die Frechheit besessen, dass er sagt, wer von euch in der evangelischen Kirche mitbetet, das zählt nicht als Gottesdienst. Wer ist das denn? Was ist das denn für ein Pfarrer, der Hass und Ablehnung gegen die evangelische Kirche, die nichts sich unterscheidet, außer dass sie den Papst nicht anerkennt und so weiter, mit historischen Gründen, Entschuldigung. Also ich habe mich damit beschäftigt. Also was ist das für ein Pfarrer? Also Entschuldigung, also wenn ich auch in die Moschee gehe, dann kann ich Gott anbeten, ohne Muslim zu sein. Mhm. Und da hat er mit Emil nicht gerechnet. Da hatte er verbieten wollen, das Mädchen am Altar mit als Ministrantinnen wirken. Und da hat Emil gesagt, nein, das mache ich nicht mit. Das sind Kolleginnen, die haben sich so bemüht, manchmal um 7 Uhr morgens gekommen, unter Regen und so weiter. Und da hat er nicht mehr. Und ich habe aufgeatmet. Sonntag konnte ich ausschlafen.
Aber so wie Sie reden, höre ich doch raus, dass Sie zwar mit der Kirche nicht nur fremdeln, sondern sich offensichtlich davon abgewandt haben, aber von Gott nicht. Also Sie Nein. glauben an Gott.
Ja. Was und bedeutet? Zwar, als ich Atomphysik studiert habe, ich habe ja Atomphysik auch studiert, ist mein Glaube stark geworden. Weil das kann nicht sein, dass es alles von alleine gekommen ist. Das kann nicht sein. Da ist eine Kraft dahinter, da ist eine mächtige Kraft, heilige Kraft, die das ein Elektron so weit wie möglich hält, damit er nicht in den Proton reinfällt, dann ist die Materie weg, dann explodiert das. Nein, die Naturwissenschaft habe ich sehr geliebt, weil sie mich einiges an Aufklärung, mir einiges an Aufklärung geschenkt hat. Und eine davon hat eher mein Glaube verstärkt, dass diese komplizierte Natur kann nicht von alleine gekommen sein. Da gibt es einen Schöpfer. Und wenn wir sagen, es gibt einen Schöpfer, dann gehört er auch geliebt und respektiert und geachtet. Und nicht wie ein billiges Wort von Herrscher. Denn das Wort ist geschädigt auf der Erde, das Wort Herrscher. Ne?
Sie sind ja auch ein begnadeter Geschichtenerzähler. Und letztendlich, dass wir von Gott, dem Schöpfer, sprechen, das wird uns vermittelt über eine lange, große Geschichte, nämlich die Geschichten und die Geschichte, die in der Bibel steht. Aber Sie sind ja, wie gesagt, selbst Geschichtenerzähler, Sie wissen, dass man Geschichten sich auch ausdenken kann, dass Geschichten genauso gut funktionieren vielleicht, obwohl sie ausgedacht sind. Haben Sie da mal drüber nachgedacht, oder wie gehen Sie damit um, dass die Bibel ja von Menschen geschrieben ist, aber wir trotzdem keinen besseren Zugang irgendwie haben zu Gott und diesen ganzen Zusammenhängen?
Also die Bibel ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe sie einmal durchgelesen und später spezielle Kapitel sorgfältig gelesen. Ein wunderbares Werk, also wirklich. Der hat alle philosophische, psychologische, künstlerische, humorvolle, traurige Weisheiten. Also unglaublich. Und was Sie dargestellt haben, an die Schöpfungsgeschichte oder an Überschwemmungen oder Flut und alles Mögliche, konnte bis heute nicht besser erklärt werden. Ich fand das sehr schön, dass zum Beispiel, woher die Bilder in der katholischen Kirche kamen, das waren gedacht für die Mehrheit der Bevölkerung, die nicht lesen kann, um ihnen diese Szenen aus der Bibel zu zeigen, Nicht nur die Auferstehung und so weiter, sondern auch Adam und Eva und das und das und das. Und das finde ich ganz, ganz in Ordnung. Ich meine, irgendeine Erklärung muss man erfinden. Und das sind über Jahrhunderte als mündlich gegangene Geschichten. Das ist meine These, dass all diese Geschichten irgendwann mal auch mündlich erzählt wurden und von Generation zu Generation übertragen wurden, bis irgendjemand auf die Idee kam, wie beim Koran auch, den Koran festzulegen, zu schreiben. Und dann sogar im paar Jahrhundert auch präzisieren, die Buchstaben, weil die arabischen Buchstaben früher keine Punkte haben. Wir haben jetzt 15 punktierte Buchstaben. Und deshalb konnte ein Fremder den Koran falsch lesen. Und daher auch die Bibelgeschichte und die Übertragung der Geschichten auf Papier. Das hat dazu geführt, dass das geschützt wurde. Also, aber ansonsten bin ich 100% sicher, dass das jahrtausendlang erzählt wurde und mit dem größten Können, dass sie alle die Zeiten überdauert hat. Das ist nicht einfach. Also eine Geschichte, die vor 500, vor 600, ich will nicht jetzt auf das Jahr genau eingehen, geschrieben und festgelegt wurde, immer noch spannend heute ist. Ja, immer noch.
Haben Sie eine Lieblingsgeschichte in der Bibel?
Nicht unbedingt. Ich habe eine kritische Geschichte entwickelt, dass Gott ein großer Liebhaber der Kriminalromane ist. Deshalb nach Abel und Kain hat er sich nie wieder eingemischt. Weil er ja kein gestempelt hat, dass man ihn erkennt aus der Ferne. Sonst wären Kriminalromane nie entstanden. Also wenn jeder einen Stempel bekommt nach jedem Mord. Das fand ich sehr spannend eigentlich. Und viele andere Geschichten mit Josef, also wirklich viele andere Geschichten. Ich habe keine besondere Lieblingsgeschichte eigentlich.
Als ich Ihr Buch »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste« gelesen habe, da musste ich daran denken, dass die Leute dort ja quasi in Geschichten leben. Es wird sozusagen eine Geschichte nach der anderen erzählt. Und man hat das Gefühl, wie die Menschen sich selbst verstehen, wie sie das Leben verstehen, es wird alles in Geschichten transportiert.
Ja.
Und so ist es ja vielleicht auch mit der Bibel, die wird uns vermittelt als eine Geschichte und daraus ist sozusagen die Geschichte der Menschheit wirklich geworden. Die Leute haben ihre Zukunft versucht damit zu bestimmen, die haben über ihre Vergangenheit mit der Bibel im Hinterkopf nachgedacht. Also Geschichten sind wahnsinnig wichtig und bestimmen uns. Gleichzeitig ist ja die Bibelgeschichte irgendwie zumindest in unserem hiesigen Deutschland eine Geschichte, die nicht mehr so viel gelesen wird. Also die christliche Geschichte hat nicht mehr, sagen wir mal, ist nicht so richtig en vogue. Ja? Die Leute strömen nicht dahin. Haben Sie eine Idee, was für eine Geschichte kann an die Stelle treten oder was für eine Geschichte kann heutzutage Menschen den Weg weisen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Sehr schön. Also der Ursprung kann uns zu einer Erklärung führen und vielleicht durch die Erklärung kann man einen Ausweg finden aus dieser Krise. Der Ursprung eigentlich, warum der Orient so sehr, sehr erfahren im Erzählen ist, die Wüste hat das diktiert. In der Wüste können sie nicht schreiben. Können sie nicht. Also das Handwerk ist nicht machbar dort. Da gibt es keine Steine, wo man das einmeißelt. Das ist alles Sand. Auch wenn sie einmeißelt, das wird einem Sandsturm wieder bedeckt. Deshalb hat man erzählt und sich geschult, eine Geschichte beizubehalten, weil das sehr begehrt war, wenn sie unterwegs dann zu Gast als Fremder kamen und eine Geschichte erzählten, wurden sie angehimmelt, weil sie ja dem Haushalt eine Geschichte geschenkt haben. So, das ist der Ursprung, damit wir einen Anhaltspunkt haben. Und in unserer Zeit ist vieles gegen das Erzählen gerichtet. Diese Smartphones, also wenn sie sehen, was das ich gebrauche das als Telefon. Es ist gut auch, unterwegs anzurufen, zu sagen, ich finde die Adresse nicht zum Beispiel. Und Aber wenn Sie sehen, was die Kinder für Zeiten daran verbringen, diese Manuelle auch, das Spannende, da haben sie keine Ohren dafür. Die haben auch keine Augen. Ich habe in dem Zug, ich mache ja meine Tournee, in der Regel mit dem Zug fahre ich. Außer wenn die Orte wie Frankfurt oder Darmstadt nah sind, dann fahre ich mit dem Auto und kehre ich nach Hause zurück. Die Kinder nehmen nicht mal die Landschaft zur Kenntnis. Nicht mal spielen sie, außer wenn sie mit dem Ding spielen. Das alles ist Kontra-Erzählen, Kontra-Geschichten eigentlich. Also ich werde nie vergessen, was viele Kollegen betonten, warum sie nicht mehr in die Schule gehen, Lesungen machen in der Schule, weil die Kinder gelangweilt da stehen. Die sind nicht gewohnt, eine anderthalb Stunden oder sowas zu sitzen und Geschichten oder 40 oder eine Stunde zu sitzen, sondern dauernd fragen, wann ist das zu Ende? Das ist dann, nimmt die ganze Kraft weg von einem Erzähler, nicht wahr? Wenn man weiß, es kommt nicht an, nicht wahr? Was mir viel Kraft gegeben hat in meinen Lesungen, die ja massiv waren, ist diese wunderbare Zuneigung des Publikums, dass sie sehen, nach 10 Minuten sind sie keine Handwerker oder Ärzte oder Beamte, sondern wirklich Kinder, lauschende Kinder. Und das verschwindet in der Kindheit. Also mein Vorschlag wäre, eine Stunde von je, meinetwegen 4 Stunden in einem Monat für Religion, meinetwegen eine Stunde nur erzählen. Nicht Pflicht und keine Aufgaben geben, gar nichts. Und einfach reingehen und lustige Geschichten, deren Inhalt aber religiös ist, spannende Geschichten, deren Inhalt religiös ist, den Kindern erzählen. Nicht dauernd das Verbinden mit Aufgaben. Also, ja? Nicht nur Geografie und Geschichte lesen, was weiß ich, wie hoch ein Berg ist und wie. Erzähl mal über die Kultur der Länder. Was essen sie, wie trauern sie, wie feiern sie? Das wissen Abiturienten nicht. Und das ist ein Mangel. Und dieser Mangel trifft die Religionsstunden sehr hart auch. Ja. Das ist meine Meinung.
Man könnte ja auch sagen, dass das Smartphone im Prinzip eigentlich auch ein Medium ist, mit dem man sehr, sehr viele Geschichten transportieren kann. Also ich denke jetzt nur, ständig sieht man Leute irgendwelche Filme gucken, irgendwelche Sachen lesen auf dem Smartphone. Also es ist jetzt nicht nur gegen die Geschichten, gegen das Erzählen. Das ist zwar vielleicht kein, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen und erzählen, aber Geschichten werden dort auch ständig
transportiert. Ja, aber das kommt im fortgeschrittenen Alter. Ich glaube wirklich, sagen wir es so, die Gefahr bei sehr jungen Konsumenten ist größer als die späteren. Ich bin sicher, also ich kenne einige Jugendliche, wo das stimmt, was sie sagen, dass sie Filme gucken, dass sie weniger lesen, aber Filme gucken, Berichte sehen, Nachrichten sehen, ja. Aber in dem jüngsten Alter nicht. Da ist eher Spiele und Rätsel und was weiß ich. Also das ist nichts.
Die christliche Geschichte in Bezug auf den Tod geht ja so, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern sagen wir mal, eine Übergangsstation und es eine Auferstehung der Toten gibt und ein ewiges Leben. Können Sie mit dieser Geschichte was für sich persönlich anfangen?
Wenig eigentlich, weil ich bei allem Glauben und wirklich Festhalten an dem Glauben an einen Gott nicht der Meinung bin, dass es ein Nachleben gibt. Das hört sich komisch an, aber das muss ja das Paradies dann in einer Erstickung für Milliarden und Abermilliarden von Menschen, die übereinander da stehen. Da wird auch dauernd Stau geben, da wird dauernd Schlangen stehen, um die paradiesische Geschenke zu bekommen. Das glaube ich nicht.
Aber diese Vorstellung des Fortlebens nach dem Tod ist ja auch eine, die den Menschen Hoffnung geben soll oder die ihnen auch vielleicht Angst vor dem Tod nehmen soll.
Vielleicht erziehen soll zu besseren moralischen Leben. Dass sie wissen, es gibt eine Strafe danach oder Belohnung. Aber es gibt, ich will mich nicht äußern, aber es gibt Belohnungen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Warum wollen Sie sich nicht äußern? Ich will aber hören, was Sie sagen wollen.
Ja, ich meine, die Materialisierung des Paradieses ist manchmal so übertrieben auf körperlichen Bedarf, also an Luxus. Das denkt man im Hinterkopf, das haben sie für die armen Leute gemacht, ne? Damit sie wissen, also hier lebe ich in Elend, aber später. Ne? Statt zu sagen, hier helft die Menschen, dass sie hier im Paradies leben. Jesus hat das angefangen, also so ist es nicht. Ne? Hat es angefangen und ich glaube 100%, dass die Römer ihn deshalb schnell umgebracht haben. Das ist meine Meinung. Dass sie diese Liebe, liebet euer Feinde, und tatsächlich hat das 300 Jahre aber gedauert, bis die Christen die Macht übernommen haben in Rom. Bis sie erlaubt haben, dass ein Sklave eine edle Frau heiratet oder umgekehrt, eine Sklavin ein edler oder Prinz heiratet. Das war alles verboten in Rom. Also. Und die haben das erreicht, dass sie das ausgehöhlt haben, diese römische Gesetzgebung. Und daher also denke ich, das ist schon ein Weg, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Nicht wahr? Und nicht jetzt Panama und Grönland und Kanada erobern. Also das ist wirklich antichristlich wie dort hinaus. Also.
Aber man könnte ja auch sagen, die Geschichte mit dem Leben nach dem Tod und dem Fortbestehen ist eine, die Trost machen soll. Also eine, die einem sagen soll, eben es ist nicht zu Ende. Deine Verstorbenen, die du geliebt hast, wirst du wieder treffen und soll einem so vielleicht dann doch die Furcht nehmen.
Aber ja, deshalb habe ich am Anfang gesagt, also ich will nicht ewig leben, aber sollte das geben und ich mit Sicherheit in dieselben Kategorie mit Ruth. Also wenn wir beide beurteilt werden, werden wir beide entweder in der Hölle oder in dem Himmel. Aber das ist mein Wunsch, dass ich dann Ruth wieder treffe. Also das ist für mich das Paradies. Also ich brauche nicht fliegende Hähnchen und fallende Kuchen aus dem Himmel. Oder irgendwelche Jungfrauen da, also das brauche ich nicht.
Aber fürchten Sie den Tod?
Nein, wirklich nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ich hatte mehrere Male erlebt, wie erlösend das sein kann. Wirklich. Also ich habe das für manche älteren Menschen gewünscht und tatsächlich war das eine Erleichterung, dass sie gestorben sind. Und deshalb hoffe ich auch, dass ich mit Leid oder ohne Leid in den alten Tagen. Ach, ich habe keine Ahnung. Das gehört zum Leben. Das hört sich absurd an. Der Tod gehört zum Leben. Also es geht nicht anders. Bis dahin versuche ich, wie gesagt, so wie jetzt, genieße ich das Gespräch mit Ihnen. Da versuche ich das zu holen aus dem Alltag, dass ich sage, na, ich habe ein erfülltes Leben. Wie Sie mich dargestellt haben, ich kann nicht jammern wirklich. Ich bin entkommen von einer Diktatur, unmenschlichen Diktatur. Jetzt entdecken Sie alles, was Sie da gemacht hat. Das wussten wir aber alle, nicht wahr? Und habe ein ganz tolles Leben hier. Da bin ich erfüllt. Also.
Gibt Ihnen das vielleicht in einer gewissen Weise auch Trost, dass Sie daran denken, dass Ihre Geschichten weiter bestehen werden, auch wenn Sie mal nicht mehr sein werden?
Mit Sicherheit nicht alle. Aber einige würden schon bleiben, also denke ich. Aber mit Sicherheit nicht alle. Das gibt es bei keinem Schriftsteller und keinem Maler eigentlich, keinem Musiker. Also heute, wenn Sie sagen, Italo Calvino, einer der genialsten Erzähler, gibt 3-4 Romane, die noch da sind. Aber er hat Unmengen geschrieben, also an Essays, an was weiß ich, Short Stories und so. Das ist das Schicksal aller Kunstwerke. Ich hoffe, ich glaube, es gibt 1-2 Dinge, 3, vielleicht auch 4, die Zeit überdauern werden, aber nicht mehr. Ich habe ja 43 Bücher geschrieben.
Sie haben 43 Bücher geschrieben und Sie sind ja auch Erzähler, wie Sie selbst gesagt haben, also sozusagen diese Tournees, die Sie gemacht haben. Können Sie sich überhaupt vorstellen, irgendwann sozusagen in Rente zu gehen?
Sehr schöne Frage. Ich denke schon, wenn ich sage Ihnen, wir die Freiberufler sind dazu verurteilt, nie Rentegrenze zu sehen. Also, aber ich habe wirklich gelernt, wie berühmte Schriftsteller abbauen in der Öffentlichkeit, nicht wahr? Ich will niemanden nennen, um nicht die Leute zu beleidigen. Das wäre beleidigend wirklich für ihre toten Erinnerung. Die sind gestorben. Wie sie abgebaut haben, bis sie nicht mehr konnten. Und ich will das nicht. Ich habe 2 sehr gute Kritiker, Ruth und mein Sohn Emil. Und die haben einen geheimen Auftrag. Die gehen ab und zu in meine Lesungen und wenn sie sehen, dass ich nicht mehr der Raffik bin, sollen sie mir leise sagen, dann fahre ich nicht mehr. Und schreiben tue ich nur noch 2 Bücher.
Haben Sie entschieden?
Ja, habe ich entschieden, ja. Der eine erscheint zu meinem 80. Geburtstag und der andere 2 Jahre später, das reicht dann.
Das haben Sie schon so entschieden, das ist ja auch eine mutige Entscheidung, dass wir das so machen.
Ja, ich werde dann vieles vernichten müssen. Weil ich das gesammelt habe an Dokumente, die ich nicht mehr brauche. Es gibt immer Themen, die schwirren vor meinen Augen, aber es reicht jetzt. 2 Themen. Ein, der meine Biografie in Deutschland berührt und ein Beobachtung über eine Frau, die ihr Leben lang unterdrückt wurde und wie sie dann einmal sich gerecht hat. Also das sind 2 Romane, kleine Romane.
Mir fällt gerade eine Geschichte, also eine Erinnerung an meine Großmutter, die alleine gelebt hat und alles selbst gemacht hat, ganz lange. Und irgendwann hat man gemerkt, wenn sie abgespült hat, waren die Gabeln oder die Teller nicht mehr ganz so sauber, weil sie es nicht gesehen hat und so weiter. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn das mal bei mir so ist, du musst mir das unbedingt sagen.
Ja. Ja.
Aber meine Mutter ist fit und zum Glück geht es ihr noch sehr gut. Aber ich merke, wenn ich irgendwelche Bemerkungen nur leise in diese Richtung mache, dass es ganz schwer ist, das anzunehmen, obwohl sie das natürlich eigentlich will und auch immer wollte.
Ja.
Fällt mir jetzt nur gerade ein, wenn ich an ihren Sohn und ihre Frau denke, die dann irgendwann die Aufgabe vielleicht mal haben zu sagen, Rafik, jetzt ist es soweit.
Ja, aber das ist ein Unterschied, Entschuldigung. Im Haushalt oder in Umgang mit Gästen und so weiter ist etwas und auf der Bühne mit 800 Zuhörern ist etwas anderes. Wenn sie hier den Faden verlieren, wenn sie Blackout kriegen, ich merke, also ich habe ein fantastisches Gedächtnis, also ohne Angeberei, aber ich merke, wie das reduzierter wird. Gut. Es gibt Grenzen, wo ich das noch halten kann, solange der mich bedient, nämlich mir den roten Faden, den ich sorgfältig vorbereite, mir erlaubt, die Geschichte auf der Bühne zu Ende zu bringen. Aber wenn ich merke, und mache ich eine Probelesung mit Ruth und Emil, und muss ich immer auf den Zettel schauen, ich habe ja immer einen Begleitzettel bei der Übung, dann ist das schon ein Zeichen. Und das ist ein bisschen großer Unterschied zwischen im Umgang privater Art, was ich ja, glaube ich bin sturer als ihre Mutter, im privaten Bereich, aber wenn das auf einer Bühne ist, wenn man abbaut und anfängt, alles durcheinander zu machen, wie zwei, drei Autoren deutscher Sprache, dann lieber höre ich doch auf die zwei, die lieben mich sehr und ich habe Vertrauen zu ihrem Geschmack, also.
Sie glauben, Sie können das annehmen. Das war ja eigentlich das, was ich meinte, dass es
ja
nicht so leicht ist, das dann auch anzunehmen.
Nein, doch, ich werde das. Dann können wir ein Interview danach machen.
Ja, das machen wir.
Denken Sie dran. Also wenn Sie das lesen der Presse, Rafik Shamir macht keine Lesung mehr, rufen Sie mich an, dann sage ich Ihnen, habe ich mein Wort gehalten oder nicht?
Wie kam es, dass Sie sich entschieden haben, jetzt nur noch zwei Bücher zu schreiben?
Ich merkte auch hier, dass ich nicht mehr geduldig bei Recherchen bin. Früher war ich die Geduld in Person, das habe ich ja in der Chemie geübt. Der manchmal eine Woche lang, um eine These zu bestätigen. Ich merke jetzt, das nimmt ab. Und Recherchen für mich sind A und O, damit eine Geschichte wirklich länger lebt, damit die Leute beeindruckt. Wenn Sie sehen, der letzte Roman, was Sie gesagt haben, wenn du erzählst, er blüht die Wüste, schauen Sie hinten an, zwei Seiten sind voller Literaturstellen, die ich hier gebraucht habe, um diese Geschichte einzubauen und fair zu bleiben. Das ist nicht von mir, das ist von dem Autor aus dem 9. Jahrhundert, das ist von dem Autor aus dem 8. Jahrhundert. Also fairerweise muss man das schreiben. Und das sind die schönsten 100. Also ich habe über 200, 300 gelesen, die waren langweilig, die anderen. Das geht mir langsam verloren, ja. Und daher, ich habe jetzt die Recherchen gemacht für diese zwei Romane. Ich kann sie schon machen. Kann sie schon schreiben und danach das reicht.
Aber geht es Ihnen verloren, weil Sie ungeduldiger werden?
Schneller müde werden. Das ist eher die Antwort. Ich werde schneller müde und das ist normal. Ich meine, ich bin 78 Jahre alt jetzt. Und ich möchte nicht spekulieren, dass ich noch von dem Jungbrunnen was einen Tropfen Wasser kriege. Das kriege ich nicht.
Aber wenn man sich so wie Sie so sehr als Geschichtenerzähler versteht, oder ich weiß natürlich nicht, wie sehr Sie sich als Geschichtenerzähler verstehen, aber zumindest machen Sie den Eindruck, dann ist es ja vielleicht auch quasi so eine Art wie der Sinn des eigenen Lebens, das Erzählen von Geschichten und das Weitertragen von Geschichten, das Menschen erreichen mit den eigenen Geschichten. Deswegen, wenn Sie zwar den Tod nicht fürchten, aber fürchten Sie so ein bisschen dieses Nachleben, also quasi das Leben, nachdem Sie aufgehört haben damit?
Nein, weil ich jetzt schon ein Programm habe dafür, für diese Zeit. Und zwar, ich bin gesättigt und dankbar für das wunderbare Publikum. Ich habe über 3000 Lesungen gemacht. Das machen andere Autoren zu zehnt nicht. Also das heißt, hier habe ich eine Erfüllung, die mich immer überzeugt, du hast genug gemacht. So, eins. Zweitens, ich habe so knappe Zeit jetzt in meinem Leben, dass ich gerne geplant habe, sogar anfange, die Romane zu stellen, die ich danach Sachbücher und Romane lesen will. Und zwar wirklich intensiv. Und das wird mich schon genug beschäftigen. Das sind wunderbare Werke, die ich jetzt nicht die Ruhe habe, sie zum Genuss zu lesen, sondern nur gezielt. Ich sage immer, ich kann manchmal bei der Recherche weder Termine geben, noch andere Literaturen lesen. Ich nehme die mit in Urlaub nach Italien und lese ich dort zum Vergnügen am Strand. Also. Aber viele Kollegen schenken mir wunderbare Werke, aber das bringt mich aus dem Thema, was ich sorgfältig vorbereite. Oder ich lasse mich von den Figuren mich umgeben, dass sie mich immer beschäftigen und ich mit ihnen lebe. Also ich übertrieben das Wort lebe, aber das drückt aus, dass ich nicht andere Sphären will. Sphären etwa kanadische Zustände oder südafrikanische Zustände. Ich habe wunderbare Romane gibt in diese Länder. Und das kann ich dann vermehrt machen danach, wenn ich nicht mehr selber erzähle, nicht mehr selber reise und nicht mehr selber Romane schreibe.
Ich habe mal gelesen oder vielleicht war es irgendwo gehört in einem Gespräch mit Ihnen, dass Sie gesagt haben, dass Sie auch traurig werden, wenn Sie Figuren von Ihnen in den Romanen sterben lassen müssen, die Sie sozusagen ins Herz geschlossen haben. Ja. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum Sie jetzt den Tod nicht so fürchten müssen, weil Sie ihn schon mehrmals durchlebt haben.
Richtig. Ihre Romanfiguren. Sehr gute Feststellung, ja. Weil der Onkel Salim, wenn er gestorben ist, da habe ich wirklich geweint damals, als junger Autor. Also. Ich habe geweint, ich habe tagelang nicht mehr schreiben können. Wieso soll er sterben? Kann man nicht einen Trick machen, dass er weiter am Leben? Nein, es war notwendig, damit der Jugendliche, der den Onkel erzogen hat, sich abnabelt, wie man so sagt, die zweite Abnabelung und ins Leben geht. Denn der Onkel hat seine zwei Hände wie ein Schutzengel um den Jungen getan und immer ihn beraten, immer ihm Geschichten erzählt und getröstet. Und nun war das notwendig, dass dieser Junge wirklich ins Leben geht. Ja? Und insofern war ich also sehr traurig.
In welchem Roman war das?
Ein Handvoller Sterne. Ja. Ein Handvoller Sterne, der stirbt am Ende dann. Und der Junge geht in den Untergrund und fängt an, gegen das Regime zu arbeiten. Also, das ist das Autobiografische. Und daher also denke ich schon, also, dass es sowohl privater Art als auch künstlerischer Art der Tod immer ein Begleiter war. Sie können das nicht wegdenken. Ich meine, in einem Roman wie die dunkle Seite der Liebe, da starben, ich weiß nicht, 8 oder 10 Leute, weil das realistischer Roman war. Nicht wie wenn du erzählst, er blüht die Wüste, das ist ja eine Lobeshymne auf das Erzählen. Ein Bouquet für das Erzählen. Aber manche Romane sind sehr autobiografisch und dann erzähle ich von Leuten, die umgebracht wurden oder durch Krankheit gestorben sind und so. Und das tut weh dann.
Lassen Sie mich noch mal fragen, woran merkt man, dass es genug ist? Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie an Ihre Lesung denken, Sie haben über 3000 Lesungen gemacht, das ist vielleicht dann, können Sie sich selbst sagen, es ist genug. Aber wir Menschen, wir wollen ja eigentlich immer gerne noch was erleben und nicht unbedingt aufhören. Also woran haben Sie festgestellt, es ist genug?
Also es sind zwei Bereiche, wo Ihre Frage sehr genau beantwortet werden kann. Ich habe alle Varianten von Lesungen schon gemacht. Ich mache ja von jeder Lesung 5 Varianten, sodass ich mich nicht wiederhole in der Woche. Erst am nächsten Montag kommt die Geschichte wieder. Denn ein Roman bietet ja mehrere Facetten, nicht wahr? Das habe ich gemacht. Und ich habe Angst vor der Routine. Und nach so vielen Lesungen, muss ich gestehen, kommt schon eine Routine auf. Ich habe kein Lampenfieber, ich habe gar nichts. Ich gehe auf die Bühne, und als wäre das eine kleine Feuerstelle, wo wir Abend uns erzählen. Das verliert an Spannung also mit der Zeit, wenn Sie das dauernd machen. Also, und zwar wirklich 40 Jahre. Entschuldigung, also 40 Jahre reise ich in der Bundesrepublik Österreich und die Schweiz. Und ab und zu Holland ganz wenig. Also jetzt, beim Schreiben ist ein anderer Hemmnis. Ich merke, wie wenn ich auf einen Gedanken komme, ich sagte, das hast du doch gemacht in dem Roman, so wie noch. Weil mein Gedächtnis gut ist, sage ich, das hast du schon beschrieben, was soll der Quatsch jetzt? Nochmal eine Weisheit durchzukauen. Also das ist ja Wiederkauen. Und Wiederkauen ist nicht gut. Also. Und das merke ich schon. Alle Varianten von Charakteren und deren Plus und Minus, von Gaunertricks und so, habe ich schon. Also 43 Bücher sind 43 Bücher. Also.
Könnte man vielleicht sagen, dass das auch ein Argument gegen das unendliche Leben ist, dass wir Menschen eben auch so ungern wir das gleich zugeben wollen, nur eine gewisse Art und eine gewisse Menge von Möglichkeiten haben, von Geschichten, die wir erzählen können, weil irgendwann selbst der beste Geschichtenerzähler wiederholt sich irgendwann, wenn er den 45. Roman oder sowas schreibt. Oder selbst der beste der Lesererzähler bei Veranstaltungen merkt irgendwann, er kommt in die Routine. Also irgendwann sind unsere Möglichkeiten ausgeschöpft.
Richtig. Und es gibt eine kleine Episode, keine gute Geschichte, aber eine kleine Episode. Ein Berater bekam einen Job, den Kronprinz von einem arabischen Land zu betreuen. Er ist hingegangen und die haben sich schnell verständigt, die zwei. Die sind beide Jugendliche. Der Prinz ist etwa 25 und der Berater etwa 30. Und eines Tages kommt er und sieht, dass der Prinz heult. Sagt er, was hast du? Was hast du? Auf Arabisch gibt es nur die Du-Form. Was hast du denn? Sagte, ich habe alles, ich habe alles, ich habe keine Wünsche mehr. Das hat mich beeindruckt. So kurz diese Episode, der Mann hat alles, der braucht nur zu tippen, dann rennen sie mit dem besten Seide, dem besten Kuchen, dem besten Erzeugnisse, dem besten, dem besten, dem besten. Und er hat keine Wünsche mehr. Der wiederholt sich jetzt. Und deshalb war er unglücklich. Das ist in dieser Richtung richtig, was Sie sagten. Dass man dann ein erfülltes Leben nicht erfüllter machen kann, so wie ein Glas. Also irgendwo gibt es eine Grenze, nicht wahr? Und das ist auch ein Grund, rechtzeitig, unter Parenthese, aufzuhören. Zu sagen, ich habe wirklich viele Themen berührt und versucht, gewissenhaft zu bearbeiten. Ich habe wirklich mein Publikum geliebt und habe über 3000 Lesungen. Mehr kann ich nicht anbieten.
Rafik Sharmi, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für diese sehr, sehr klugen Fragen. Das ist wichtiger als die Antwort.
Das war über das Ende Folge 32. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon, meiner Kollegin Julia Schnitzlein und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.